Hey guys und herzlich willkommen zurück zu It's Out, eurem Musik-Podcast. Heute habe ich eine Gästin bei mir. Ich habe dieses Wort noch nie gesagt, Gästin. Esther Graf.
Ey, danke schön. Schön, dich zu sehen.
Ja,
wieder
vor allen
mal.
Dingen zweite Mal.
Wie lange ist es her? 2 Jahre fast, oder?
Schon lang.
Als ich das letzte Mal... Ich glaube, ich war zu meiner ersten EP.
Ja.
Auf jeden Fall die Red Flags und so.
Diese genau. Stimmt, wir haben voll... Es war wie so ein Girls Talk. Wir hatten so einen richtigen kleinen... So, wir haben uns ein bisschen aufgeregt, so ein Rant.
Ja, so ein Mean Girl.
Ich fand es so geil. Oh mein Gott, es war wirklich ein bisschen Mean Girlig. Aber nein, ich glaube, die Leute werden agreeen mit den Sachen, die wir gesagt haben. Also,
ja, also wir haben doch einfach nur Facts gesprochen, würde ich sagen.
Aus Erfahrung. Wir sprechen aus Erfahrung.
Hallo.
Aber ich finde es so schön, weil als du... Letztes Mal da war es so lange her, wenn es diese 2 Jahre sind, was ich glaube, es sind glaube ich sogar 2 Jahre, dann habe ich habe so ein Phänomen auf diesem Podcast, dass Leute zum zweiten oder dritten Mal zurückkommen und so viel passiert ist. Und bei dir ist so viel passiert, in dem Sinne, dass, I don't know, there's so much to talk about, weil, wie gesagt, damals waren es irgendwie noch mäßig die Anfänge und in der Zwischenzeit sind so viele Features dazu gekommen, Radio, irgendwie so much stuff. Und das können wir jetzt alles unpacken.
Das können wir jetzt alles bereden. Ja, stimmt, das ist eigentlich schon wirklich sehr viel passiert. Und so wie du sagst, eigentlich, wenn ich mich so zurückerinnere, war das so der Schlüsselmoment, als ich irgendwie so dieses Genre, dieses Pop-Punk-Ding irgendwie für mich aufgemacht habe. Und da habe ich mich so ein bisschen rangetastet. Und jetzt würde ich sagen... habe ich jetzt nicht mehr mit angezogener Handbremse, sondern habe das so ein bisschen mehr durchdacht. Also ich finde, das ist auch voll geil, wenn man irgendwie was für sich findet, musikalisch und auch inhaltlich, was irgendwie zu einem matcht so.
Und es klingt so ein bisschen, man denkt so, oh, I think this is me.
Ja.
Das ist ein schöner Moment, weil wenn man dieses Rumirren ist auch, kann schön sein, wenn man seine Findungsphase hat und irgendwie guckt, okay, ich mag irgendwie den Vibe, der inspiriert mich. Und es gibt so viel, dass man irgendwie gefühlt auch alles liebt.
Ja.
Aber dass du für dich zu deiner Richtung gefunden hast, finde ich geil.
Ja, und ich finde auch, das Ding ist so dieses Rumprobieren, hast du recht, ist einerseits cool, aber man fühlt sich dann auch so lost ein bisschen. Und es gibt kein Gefühl auf der Welt, was ich mehr hasse als lost fühlen.
Ja,
und wenn man das Gefühl hat, kennst du das, wenn es so, ich habe manchmal so Songs gemacht, da war ich so, Digga, ich bin so unauthentisch. Also wenn man so das Gefühl hat.
Ja, so wer war das gerade?
Ja, und dass man so irgendwie so low-key zu cool für das, wer ich bin. Und ich weiß nicht, es gibt so Artists, habe ich manchmal so das Gefühl, die machen Musik, die cooler ist als sie.
Als sie eigentlich sind.
Ja,
aha.
Und dann finde ich, das ist für mich, oder wäre zumindest das Schlimmste, wenn ich so das Gefühl habe, okay, ich muss etwas nachstreben, was ich nicht bin. Und ich habe total das Gefühl, dass ich auf jeden Fall das bin.
Ja.
Was ich in meiner Musik aussage und mache. Also.
Krass, ich liebe das, weil ich finde, es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als wenn man sich einen Künstler anschaut und man hat das Gefühl, oder man trifft die privat und man ist so, Bro, du bist ja eigentlich gar nicht cool, was passiert hier gerade? Und ich glaube, für mich, warum ich es so schlimm finde, ist nicht, weil es ist eigentlich nicht mein Problem. So, ich kann mir die Musik anhören und es kann mir egal sein, aber für die Person selber, für den Künstler selber, auch für dich, wenn du jetzt ein Genre oder Texte schreiben würdest, die sich, wie du meintest, gerade viel cooler anfühlen würden oder anhören würden, als du vielleicht dich fühlst, dann verliert man sich selber auch irgendwo.
Ja, einerseits das, und ich glaube, dass du dann irgendwann einfach voll die Identitätskrise haben
wirst. Ja, genau.
Und ich finde, so cool ist vielleicht irgendwie so das falsche Wort, aber ich meine, ich muss sagen, ich habe zum Beispiel in meiner Kindheit und Jugend enorm viel R&B gehört. Und ich war immer so, boah, am liebsten würde ich sowas machen. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, als ich so diese ersten Demos in die Richtung gemacht habe.
Dann hast du es selber probiert. Oder
ja, und das ist so, irgendwie ist es nicht cool, because I'm the whitest girl on earth.
Got it.
So das zu machen.
Ich hatte sowas Ähnliches. Es macht total Sinn. Ja, weil das, was du hörst, heißt nicht, muss nicht heißen, dass das, was du machst, das Gleiche ist.
Ja, und das Ding ist das, was ich mache, höre ich auch so. Es gibt ja natürlich, ich habe ja verschiedene Geschmäcker, aber ich finde, jeder, der singt, liebt halt Soul und R&B, glaube ich zumindest, weil das einfach so technisch das Krasseste ist, was man macht. Popmusik 100%. Ist halt einfach mehr straight und Pop-Punk noch mehr. Und ich glaube, wenn man irgendwie dieses Instrument Gesang sich mehr und mehr aneignet, kommst du nicht drum herum, dieses Genre zu mögen.
Ja, 100%.
Und da war ich irgendwie aber so, es war für mich halt, also es war ganz, ganz in Anfangszeiten, also die Songs sind ja auch nie rausgekommen, aber da war ich so, Ja, das habe ich nicht zu Ende gedacht. Wenn ich jetzt das als Künstlerin machen würde, ich weiß nicht, da müsste ich schon wirklich mir sehr viel dazu überlegen, dass ich das nach außen hin rund
dass ich, dass man dir das glaubt, abkauft, ja, dass ja, man genau. so ist, so, ja, okay, makes sense. Ja. So, keine Ahnung, du bist in so und so einer Familie aufgewachsen und weil, es gibt ja Ausnahmen, aber ich weiß, was du meinst und ich finde irgendwie cool, dass du da so ehrlich bist und sagst so, honestly, tried it, aber so, moving on.
Nein.
Okay, lieber also ein bisschen deutsche Avril Lavigne, so.
Ja, aber es ist ja auch, das ist ja auch etwas, was ich ja auch total immer gehört habe, was ich voll fühle und was ja auch einfach meiner, was ich auch gemerkt habe, so im Prozess vom Writing, dass mir das Genre auch viel besser steht, dass es zu meiner Stimme besser passt, dass es besser zu meiner Ästhetik insgesamt passt und dass das einfach mehr so mein Vibe ist und ich fühle mich auch 100% wohl darin und das fällt mir auch viel leichter, das zu schreiben. Mittlerweile ist das ja auch voll so in meiner Writing-DNA drin. Ja. Irgendwann hast du das ja gefunden. Ich glaube, ich könnte gar nicht mehr so oft irgendwie
so andere Metaphern zu nutzen und irgendwie das ist ja das Krasse, weil ich glaube, du bist ja auch voll der Writing-Nerd. Was das angeht, so Songwriting ist, glaube ich, habe ich das Gefühl, sehr im Vordergrund bei dir. Mhm. Also, wenn ich mir einen Künstler angucke und correct me if I'm wrong, mag ja sein, dass du sagst, nee, honestly, meine Vocals, du Bitch, warum? Was willst du gerade von mir? Das ist falsch.
Nur Melodien.
Ja, nee, ich bin so Melodien-Girlie. Aber ich habe das Gefühl, dass ich assoziiere dich voll mit Lyrics.
Geil.
Keine Ahnung, weil so du und Worte und du schreibst ja einfach, du hast mir tausendmal gesagt, dass du gerne schreibst. Du schreibst auch voll gern für andere, mit anderen. Und das ist ja für mich, das zeigt ja einfach nur deine Liebe zum Schreiben.
Ja.
Und da würde mich interessieren, wie sich das für dich so geändert hat, wie du deine DNA gefunden hast. Gab es so einen Moment oder hast du dieses Album, ist es von alleine entstanden? Oder warst du so, ich mache jetzt ein Album und schreibe das jetzt?
Also ich wollte immer schon mal ein Album machen. Und habe mich aber ehrlich gesagt ganz lang nicht bereit gefühlt.
Weil man traut sich nicht, das ist voll intimidating.
Ja.
Ein Album, ciao.
Ja, und vor allem auch irgendwie so der Druck von außen, weil irgendwie gefühlt eh jeder sagt, Digga, warum soll man ein Album machen? Ist einfach over und das wird doch keiner hören. Aber für mich war es als Künstlerin einfach voll wichtig, diesen Punkt zu haben, dass ich ein Album mache. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, ich war noch nicht bereit dafür, einerseits auf musikalischer Ebene, auf inhaltlicher Ebene, wenn man dachte so, ja, okay, jetzt so ein Album über Heartbreak zu schreiben, kann man machen, kann man aber auch lassen, so. Mhm. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass noch nicht genügend Leute da sind, die dieses Album hören werden. Ja. Und man muss ja das auch schon ein bisschen aus dem Aspekt betrachten, weil ich meine, ich habe ja auch ein Team um mich herum und muss ja irgendwo sinnvolle Entscheidungen treffen. Aber das da stimmt. Waren auf jeden Fall alle voll d'accord damit, dass wir das machen. Und jetzt, glaube ich, gab es einfach genügend Themen, über die ich schreiben habe können und genügend Lebenserfahrung.
Ja, jetzt bin ich an dem Punkt, da kann ich auch drei schreiben.
Ja,
so gefühlt.
Schon. Also jetzt muss ich sagen, habe ich auch wieder Bock, so ein bisschen zu leben? Kennst du das, wenn du dann so zwischendrin...
Ja, du hast jetzt gelebt, geschrieben und jetzt wieder, musst du wieder was sammeln.
Jetzt bin ich wieder bereit, ein bisschen zu leben, weil ich mich auch ein bisschen ausgeschrieben fühle. Ja. Was ja auch irgendwie geil ist, weil es ist so befriedigend. Das ist so wie, wenn man satt ist.
Es ist mega, das ist krass. Das haben Phineas und Billie Eilish in deren Interview auch gesagt, dass sie mit dem Album, was sie gerade gemacht haben, zum ersten Mal, als sie fertig waren, waren sie fertig. Also die hatten nichts mehr zu sagen.
Ja.
Hast du auch das Gefühl, dass du einfach jetzt gerade nichts mehr zu sagen hast, so?
Nee, ich habe nichts mehr zu sagen. Wahrscheinlich wäre die Deadline irgendwie später gewesen. Hätte ich wahrscheinlich noch 500 neue Mixes gemacht und noch ein paar Sachen umgeworfen. Aber ich glaube, es ist cool, dass es jetzt so ist, wie es ist. Aber ich muss sagen, so inhaltlich war ich so, okay, ich möchte jetzt einfach mehr von mir erzählen. Weil ich finde, es ist eh sowieso so eine Welt, wo es so schwer ist, irgendwie von sich so viel preiszugeben. Oder beziehungsweise eigentlich ist es voll leicht, aber irgendwie in dieser reizüberfluteten Welt ist es voll schwierig, dass das so durchdringt.
Dass man das
so
Gefühl hat, man wird gerade gehört. Also alles, was ich jetzt sage, matters. Und dafür braucht man ja auch so ein Selbstbewusstsein. Mhm. Ich finde, rein psychologisch ein Album rauszubringen, in meiner Perspektive zum Beispiel ist es so, okay, du erzählst jetzt du bringst wie so ein Buch über dich raus, ein melodisches und ein Audiobuch, was sich Leute reinziehen können. Dann kommt ein Label, was sagt, ja, es hört sich doch eh keiner mehr ein Album an, von vorne bis unten, oder irgendwelche Leute aus der Industry, egal wer, was du ja auch gerade meintest. Und dann noch der Druck, so dieses, wenn dein Album draußen ist, ist es draußen. Und es ist dann dein Album, weißt du was ich, also es ist dann,
und auch so dieses erste Album, da gucken, glaube ich, erstens schon auch Leute drauf. Ja. Und dass sowas Also das war für mich auch eins der schwierigsten Sachen, als ich angefangen habe, Musik zu veröffentlichen, dass sie unveränderbar ist. Weil ich irgendwie zum Teil schon einfach viel Wert darauf gelegt habe, was andere Leute über mich denken. Mm. Und ich weiß, ich habe mich jetzt für ein Genre entschieden, ich habe mich für eine Sprache entschieden. Es wird so viele Leute geben, die das nicht mögen und ja, denen das nicht gefällt. Und dieser Gedanke hat mich so getriggert.
Wirklich?
Und jetzt muss ich sagen, mittlerweile ist es gar nicht mehr so, weil es ja einfach Fakt ist. Aber ich finde, wenn du, also gefühlt jede Privatperson allein so wie so Hierarchien in einer Klasse war, in der Schule. Ich fand das ganz schlimm, wenn mich Leute nicht mochten. Das ist irgendwie auch so voll egal.
So brauchst du diese Validation irgendwie, die von außen, dass du... Was du machst, ist richtig. Also du kannst es sozusagen nicht selber geben, sondern vielleicht wenigstens eine Person, die sagt, geil. Und dann bist du so, oh, okay.
Ja, aber ich glaube, das ist ja auch menschlich und das wäre jetzt dumm, das halt irgendwie zu ignorieren. Mir ist voll egal, was alle anderen denken. So mittlerweile weiß ich, dass ich Leute habe da draußen, die meine Mucke hören und für die bin ich unheimlich dankbar. Und im Endeffekt zählt nur, was die denken so. Und ich nehme aber auch Kritik an. Ich muss sagen, wenn ich mal irgendwie ein böses Kommentar kriege, das geht nicht so spurlos.
Das kitzelt schon ein bisschen.
Ja, ich muss schon sagen, so ganz losgeworden bin ich das nicht, dass das was mit mir macht, was andere Menschen über mich denken. Aber ich finde, es gibt ja auch so Unterschiede. Also es gibt ja so, du kennst ja sehr selbst wahrscheinlich, es gibt so Kommentare, die sind so, ja, okay, du hast gar keinen Plan. Und das sind so Kommentare, so, wunderbar.
Ja, 100%. Und es ist auch so dieses, dass man es eigentlich nicht an sich ranlassen will, weil warum sollte jetzt ein random Mensch mehr über mich wissen als ich selber.
Ja.
In welcher Welt hast du gerade das Recht zu urteilen? Und dazu kommt auch noch, dass deine Musik auch einfach nischig ist und wie du gerade meintest, du findest ja deine Leute, die mögen. Mhm. Und im Endeffekt, der Rest kann dir eigentlich scheißegal sein, weil, also rausbringen wirst du sie trotzdem. Dieses eine Kommentar wird dich jetzt nicht stoppen.
Nee.
Und
aber was ich bei TikTok auch einfach so schlimm finde, und ich meine, ich bin ja selbst nicht anders, ich hole mir meine Infos ja auch von TikTok, aber wie viele Leute mit so einem gefährlichen Halbwissen irgendwelche Kommentare stellen, wo ich mir so denke, Junge, ihr habt alle gar keine Ahnung.
Ey, es ist Horror.
Ja.
Ich habe gestern ein TikTok gepostet und es passt perfekt in dieses Thema, weil ich mein Leben lang auf meinen Körper reduziert werde auf TikTok, schon immer. Und als ich irgendwie ein bisschen zugenommen hatte, war es immer Faye Montana früher, so. Merkt ihr das? Ich poste gestern TikTok.
Also oben auf
als Suchleiste. Und oder Faye Montana zugenommen, Faye Montana schwanger und es war so egal, I'm over that, whatever. Ist passiert. Oh mein Gott. Es hat mein Kopf in dem Moment schon gefickt, aber jetzt ist es so. Und dann habe ich jetzt gestern TikTok gepostet, schreibt so ein Typ und ein Profilbild, endlich wieder dünn. Und ich war so krass, dass jetzt, nein, wirklich, und dann ist die Suchleiste gestern wieder gewesen, Faye Montana früher, weil jetzt gucken sie wieder, wie ich denn vor ein paar Monaten, und es geht immer von vorne, das heißt, entweder du bist zu dick oder du bist zu dünn, oder deine Musik ist zu nervig oder deine Musik ist zu leise, oder du flüsterst zu viel oder du schreist zu viel. Mhm. Im Endeffekt.
Aber was hat das mit dir gemacht, als du das gelesen hast? Wie fandest du das dann? Hat das dann auch sowas, was hat das in dir ausgelöst?
Ich war so krass, wie sehr das mit meiner Perception von mir selber jetzt so, also wie das jetzt das beeinflusst, dass ich jetzt darauf nicht höre, aber es ist jetzt trotzdem in meinem Kopf, ich habe es gelesen.
Ja, wir reden ja offensichtlich darüber, weil es ist dir auf jeden Fall im Hinterkopf
gewesen. Ja.
Ja, ey, das ist einfach, ich muss auch sagen, was so krass ist, dass man jetzt ja mittlerweile einfach nicht nur Leute erreicht, die einen kennen, sondern gefährlich wird's ja dann, wenn man in einem Format zum Beispiel ist oder in einem Interview, wo jetzt zum Beispiel eine neue Community auf einen kommt.
Ja, du Features machst, wie ist es dann da, wenn du die neuen Communities...
Also ich denke mir, was muss ich noch alles machen, damit ihr checkt, wer ich bin und dass ihr mich kennt? Also ich weiß nicht.
Das Album hören, Leute, jetzt sofort.
Nee, also was für mich halt schon ein Kommentar ist, was ich mir natürlich ganz oft anhören muss, ist so, wer ist sie schon wieder? Hm. Oh, wer soll das jetzt sein? Und für mich ist das auch so, ich versuche voll, mich zu finden oder habe da echt eine Journey hingelegt, als ich sage, okay, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich aussage und ich weiß, was ich für Musik mache. Aber ich weiß nicht, Für mich gibt es nichts Schlimmeres, wenn Leute mich so Girl Next Door mäßig absperren.
Mm-hmm. Weil du deine Significance geht dann weg, so dass du ein Individuum bist, was so.
Ja, und ich check's auch irgendwo, weil ich ja auch weiß, wie ich aussehe und ich glaube, ich so schaue. Also ich bin so wahrscheinlich irgendwo Prototyp, was gut ist und was schlecht ist.
Ja, aber guck dir kurz Taylor Swift an.
Ja. Aber ich hatte ja auch ganz oft leicht in meinem Leben so deswegen, weil ich meine, okay, ich bin ein weißes, relativ hübsches deutsches Mädchen, österreichisches Mädchen, aber ich habe auch viele Privilegien. Aber ich finde, als Artist geht es ja ganz oft darum, dass man raussticht und dass man irgendwie seine Daseinsberechtigung irgendwie hat. Und da habe ich immer wieder versucht, mit der Musik, die ich mache, mit der Ästhetik, die ich habe, mit den Texten, mit den Aussagen, die ich treffe, ja, genau das zu erfüllen. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie auf eine neue Zielgruppe stoße, die irgendwie, wie es bei Features ist, oder wenn ich ein Interview habe, sind die so, wenn jemand sagt, ich bin langweilig, oder wenn jemand sagt, okay, wer ist die?
Ja.
Also das ist etwas, was mit mir macht.
100%, aber ich verstehe das und I don't blame you. Ich glaube, das ist einfach menschlich, weil im Endeffekt ist es ja auch so, ob es jetzt über ein Screen kommt oder dir jemand in echt zeigt, ich weiß nicht, ob das bei einen Unterschied macht, so ganz. Ich finde, das Krasse ist aber, dass die meisten, die das schreiben, die das ja niemals in echt sagen würden. Das ist ja so einfach für die.
Ja, natürlich.
Deswegen, ja, wir geben dir jetzt keine Plattform mehr. Wir reden jetzt weiter über dein Album. Ja, fuck it. Ich habe das Gefühl, dass in deinem Album, also Happy Worst Days heißt es. Hab das Gefühl gehabt, als ich durchgehört habe, dass du sehr nostalgisch, so ein bisschen mit deinem inneren Kind spielst in diesem Album und auch mit deiner Ästhetik und es ist alles ein bisschen Kindergeburtstag und du hast da die Teddybären und so und ich finde das cool und ich frag mich, weil für mich hat es gewirkt, das Album wie so eine Existential Crisis, so eine Quarterlife Crisis.
Junge, du hast gecheckt.
Quarterlife Crisis. Ja. Honestly, ich bin 22, aber fühle ich so sehr. So dieses, aber das ist auch so raw, weil du diese Findungsphase von, wer man ist und das und das und diese Kindheitssachen, dass du da so offen drüber schreibst und es einfach so ein bisschen sagst, so ja, Happy Worst Days. Das ist nicht so wirklich mein Happy Birthday, sondern einfach nur so die herzlichen Glückwunsch zu den schlimmsten Tagen meines Lebens.
Ja. Ja, es ist ja auch irgendwie, es hat jetzt sowas, wie du sagst, eigentlich dieses Nostalgische, Positive und Negative auch irgendwie drin. Ja. Aber ich finde voll geil, dass du das, also natürlich, du hast das Album gehört, dann weißt du ja auch irgendwie, was so für eine Note sich durchzieht. Ja. Aber ich finde, so ein Albumtitel ist auch irgendwie mega wichtig.
100%.
Und ich war so, okay, ich habe so mehrere Faktoren, die dieser Albumtitel erfüllen muss und das hat so lange gedauert, bis ich den gefunden habe, obwohl er eigentlich auf der Hand liegt, weil es gibt ja einen Song auf dem Album, der Happy Worst Day heißt, aber ich habe voll lang überlegt, weil ich war so, okay, thematisch, was sich so durchzieht, ist Quarterlife Crisis, auf jeden Fall irgendwie dieses Thema inneres Kind, auch viel so, ja, Krisen von Selbstbewusstsein, aber bis hin zu Trauer bis Heartbreak. Also es sind ja voll viel verschiedene Themen, die das irgendwie beinhaltet. Aber andererseits wollte ich etwas haben, was so einen Wiedererkennungswert hat. Weil ich, wenn ich sage so, keine Ahnung, morgen wird alles gut, dann denkt jetzt keiner an Esther Graf, sondern ich wollte halt etwas haben. Ja. So, die Leute hören das und sind so, ah, das ist doch das Album von Esther Graf. Dann war ich so, sowas will ich. Und auch, dass man so ein bisschen so das Genre spürt. Mhm. Ich finde so ein Ding, was ich hier durchsehe, ich glaube, ich weiß gar nicht, machst du das auch? Ich überlege gerade, ich glaube nicht, dass du alles klein schreibst.
Ich bin da auch richtig schlimm. Ich schreibe entweder alles klein oder alles groß.
Ja, ich bin da auch, ich habe noch voll die Filme.
Same, auch wenn ich Texte auf WhatsApp schreibe, ich möchte keine großen Kleinschreibungen machen und es hört sich richtig, manchmal finde ich das, keine Ahnung, manche Leute hassen das, wenn andere das machen, aber ich muss das machen, weil mich stört es, wenn es ein großes T ist und danach ist es ein klein.
Es ist auch so unästhetisch.
Ja.
Ja, also ich versuche das auch die ganze, also das hat auch immer so viele Hürden, weil du das immer so doppelt und dreifach den Leuten durchgeben musst, aber ich so, ja, das bin ich in meinem
Kopf. Hast du alles klein?
Ich mache alles klein, aber auch einfach, weil das ja auch so ein bisschen dieses Genre so mit sich bringt, so, keine Ahnung, eine Olivia Rodrigo oder eine Tate McRae oder Holly Hammerstone, alles, was so irgendwie auch ein bisschen in dieser Welt stattfindet, ist auch alles klein geschrieben und ich finde mehr und mehr Leute machen das ja jetzt auch und ich finde, ich will, dass die Leute auch auf den ersten Blick sehen, okay, was erwartet mich vielleicht da ungefähr, wenn ich auf diesen Song jetzt klicke.
Ja. 15 Songs ist viel. By the way, ich war so, wow, let's go.
Ja,
das muss, hast du das, musstest du das durchdrücken oder waren die Leute so, okay, ey, wir machen 15? Und war es schwer für dich, diese 15 auszuwählen?
Also, das Ding ist, dass wir alle wussten, dass 15 Songs viel sind. Andererseits war ich auch so, ja, sagt mir, welcher runter soll. Und dann konnten wir uns nicht entscheiden. Dann waren wir so, hey, komm, let's go. Aber dafür haben wir auch echt viele Single-Auskuppelungen gemacht. Also, warte mal, wie viel war es?
Stimmt, du released ganz schön viel davon.
Ja, ich wollte halt auch einfach so viel wie möglich den Leuten aufdröseln, dass ein Album kommt.
Ja.
Und halt einfach so viel wie möglich einzelnen Songs halt ein Spotlight zu geben. Weil es halt einfach schwierig ist, dass Leute jeden Song mitbekommen. Also ich versuche jetzt ja auch nach dem Album, dass man irgendwie die einzelnen Songs irgendwie highlightet und wirklich versucht, jeden einzelnen Song näher zu bringen. Und ja, das muss ich auch sagen, jetzt ist gefühlt wieder eine Zeit, wo man sowas machen kann, einfach durch Social Media.
Das stimmt.
Kannst du wirklich einzelne Songs ein Spotlight geben, du brauchst nicht zu allem ein Musikvideo, du kannst irgendwie geilen Content dazu machen und jeder Song hat trotzdem die Chance, irgendwie gehört und gesehen zu werden. Und das versuche ich jetzt auf jeden Fall so durchzuziehen. Aber genau, 15 Songs ist schon viel. Aber ich hatte einfach irgendwie viel zu erzählen und das waren irgendwie Songs, die ich drauf haben wollte. Und ich bin aber auch jemand, ich weiß nicht, hast du schon mal alte Songs mitgeschleppt und dann irgendwann später rausgebracht?
That's crazy. Also die Frage ist crazy, weil ich hatte so eine Revelation letztens. Mit wem war das? Ich glaube, das war mit JP Sex oder so. Ich finde eine der sein Gehirn, wie das funktioniert. Ich war wie in so einer Masterclass for free. Ich war so, dass ich hier gerade sitze. Darf nicht sein. Ich war so, er hat schon fast zu schlau geredet. Ja. Ich weiß, was ich meine. Und dann hat er so geredet und war so, ich nehme manchmal einfach wie so ein Puzzlestück. Hä, wenn ich den Teil geil fand, aber der Song nicht benutzt wird, nehme ich den Teil einfach ein Packchen woanders rein. Und dann habe ich wie so, I have a song graveyard, meinte er. Mhm. Er hat so ein, und er besucht es immer und guckt so, wie es den Leichen geht, mäßig. Weißt du, was ich meine?
Krass.
Und dann war ich so, oh mein Gott, ja, ein song graveyard, weil auf der anderen Seite, die sind nicht tot, die sind ja irgendwie noch da. Und du hast mir das selber zu sagen, dass ich all das Recht habe, meine Songs so rumzuwürfeln, wie so ein Rubik's Cube, wie ich will, ist ja up to me. Es gibt ja keine Regeln, es gibt ja keine Grenzen. Die habe ich mir nur selber gesetzt. Ich habe mir die Jahre lang dachte ich so, nee, ich muss jetzt einen Song von Scratch machen. Wenn mir ein Teil nicht einfällt, nächster Song. Und dann war ich, also ich habe es mir komplizierter gemacht, als ich musste. Ja. Deswegen. Ja. War es bei dir so, dass du alte Songs wiederbelebt hast oder einfach draufgepackt hast auf das Album?
Also das Ding ist, ich hatte dazu schon ein, zwei Mal Probleme, weil ich ja trotzdem oft in Teams arbeite. Und dann ist für mich oft so, ey, wenn es ein Song nicht schafft, dann hat es verschiedene Gründe. Aber ich bin jemand, der vorbereitet ins Studio kommt und ich nehme ganz oft einfach eine Songidee mit ins Studio, wo ich sage, oh, das ist ein Konzept oder irgendwas, wo ich sage, okay, der Gedanke des Songs ist genius. Jetzt ist die Aufgabe, dass wir den Song jetzt schreiben. Und manchmal ist es so, dass wir den Song nicht geschrieben haben und dass ich dann so eine andere Idee irgendwie nochmal mitgenommen habe. Aber dann kommst du oft kommst du halt manchmal in die Bredouille, dass du dann einen Song neu schreibst, aber das trotzdem so einen Kern von einem anderen Song hat. Und dann ist ja auch so dieses Split-Thema schon so eine Sache. Okay, wie viel musst du dann andere Leute mit reinbeziehen? Deswegen versuche ich da schon sehr vorsichtig damit umzugehen, weil ich einfach aus der Erfahrung gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt dann irgendwie einen Song recycle, dann Rechte kommen hier drei andere Leute um die Ecke und sagen, ey, ich habe da aber eigentlich irgendwo auch mitgeschrieben, was ich verstehe. Aber es gibt schon so Songideen, die ich so ganz nah an mir dran habe, wo ich dann sage, das ist so krass, das muss ich in der Session schreiben, wo ich weiß, der Song wird unglaublich. Weil sonst
muss ich mit dem und dem machen, weil, ja, fühle ich so sehr.
Ey,
ja.
Also das Ding ist, ich habe ja auch oft die Situation, habe fast das ganze Album, ich weiß gar nicht, ob du die Credits gesehen hast, aber ich habe fast das ganze Album
Tom Engelbrock gesehen.
Geschrieben.
Song Engelbrock?
Tom Engelbrock.
Ich war so fast, ja, okay, got it.
Gott, der Arme, wenn der das hört. Das ist der Name lustig.
Shoutout,
du bist wirklich der krasseste Mensch, den ich wirklich die letzten Jahre kennengelernt habe. Einfach ein unglaublicher Songwriter, der sehr ähnlich denkt wie ich. Und wir haben, also es hat so Spaß gemacht, mit ihm an diesem Album zu arbeiten. Und ich finde es halt auch voll besonders, wenn man mit Leuten über eine längere Zeit arbeitet, Der hat ja selbst mittlerweile schon so Ideen, wo er sagt, ey, das wäre eine geile Songidee für.
Weil er wie so eine DNA von dir aufsaugt und dann immer so weißt, oh, das ist Esther, oh mein Gott, ja.
Ja, und ich liebe das. Ich weiß nicht, das gibt es ja auch oft so bei Styling. Wir haben vorhin schon ganz viel über Styling gesprochen. Ja. Wenn jemand etwas sieht und sagt so, boah, das wäre voll was für dich. Ich liebe das, wenn es Leute, das ist so eine so absolute toll. Green Flag.
Voll die Love Language, oh mein Gott. Ja,
ja, ich liebe das auch komplett, weil dann fühle ich mich so, das ist so.
Ziehen, du fühlst dich gesehen.
Genau, das ist so.
Ich glaube, das ist ein Hauptthema auch bei dir in deinem Leben.
Ja.
Dass du dich einfach gesehen fühlst von allem und also auch von dir selber und so.
Nee, und auf jeden Fall, was ich da hinaus wollte, ist, dass Tom halt auch oft sagt, weil der ist ja hauptsächlich als Songwriter unterwegs und der sagt halt auch, oft hat er Situationen, dass er dann eine Songidee in eine Session mitbringt und dann kommt der Song nie raus und dann ist eine unglaubliche Songidee verloren gegangen. Und ich finde, wenn du gerade vorhin JP6 gesagt hast, ey, da lebt gefühlt jeder Song von irgendeiner geilen Idee in einem Konzept. Oder sonst was. Und deswegen finde ich das super wichtig, dass man so Songs mitnimmt. Aber bei mir ist wirklich so, dass die Songs, die ich geschrieben habe, ist vielleicht, ich glaube, ein Song ist dabei, den ich wirklich mir bewusst aufbewahrt habe, weil ich für den keinen Platz mehr gefunden habe als Single. Aber ich glaube, dass die neuen Songs wieder komplett neu geschrieben werden, vielleicht Ideen, aber jetzt keine alten Demos an sich.
So. Checke.
Ja,
ich, check. Und also keine Resurrection.
Ich habe mich für 15 Songs im Endeffekt entschieden, weil ich weiß, wenn der jetzt nicht rauskommt, wird der nie rauskommen. Und
Das stimmt.
Das war so ein bisschen
so, fuck, man hat Angst. Ja, 100%, weil man hat Angst, okay, wenn ich den jetzt nicht darauf packe, wird der seine Luft und so, wird er die und sein Blut und sein Herzklopfen wieder finden in 2 Jahren? Also ist das realistisch? Und das ist,
wenn er jetzt nicht gut genug war, dann wird er in 2 Jahren, wo ich hoffentlich besser bin, nicht gut genug
sein. Da kriege ich voll Anxiety, weil ich meine, Musik ist ja auch sehr so, wie ist es gerade? In welchem Punkt bist du gerade? Was motiviert dich gerade? Und das passt ja dann meistens nicht zu, wer du dann bist. Es kann sein, dass du dann irgendwie was ganz anderes, einen ganzen Angle nimmst, der trotzdem vielleicht diesen roten Faden hat, aber das ist trotzdem nicht passt und dann ist ja schade drum.
Voll.
Aber hast du das Gefühl, dass wenn du ins Studio gehst und du dir so ein, weil ich merke, dass du sehr konzeptuell bist und so, ne? Und du bist halt so ein Songwriting-Brain, ne? Ich checke, du hast ein Muster und so. Das ist für dich wie so ein Puzzle, was sich so fügt. Hast du das Gefühl, dass du manchmal dir dadurch zu sehr eine Grenze setzt beim Songwriting, weil du schon mit der Idee reinkommst und dass du, oder es kann auch sein, dass du reingehst und manchmal einfach dich ziehen lässt von irgendwas und gar keine Idee hast und dann kommt trotzdem was bei raus, oder hast du das Gefühl, dass du immer diesen Rahmen brauchst, damit der Song entsteht?
Grundsätzlich glaube ich, ist man auf der sicheren Seite, wenn man eine geile Idee hat, weil dann kannst du immer auf irgendwas zurückgehen, wo du weißt, okay, das ist krass. Aber ganz oft sind auch schon krasse Zufallsprodukte rausgekommen. Aber ich weiß nicht. Ich bin
du begrenzt dich nicht damit.
Mensch.
Ja, check.
Und manchmal habe ich da voll Bock drauf, wenn ich so das Gefühl habe, okay, ich habe gerade auch so die Zeit und den Raum dafür. Und es kommt auch drauf an, mit wem man irgendwie arbeitet. So, aber ich muss sagen, genau diese Herangehensweise mit so random habe ich ganz lange gemacht. Und das hat mich aber irgendwie nicht so richtig weitergebracht, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich hatte keinen Ansatz, besser zu werden.
Du bist so ein Strukturmensch, du brauchst so diesen.
Ja, schon. Und ich liebe auch Popmusik. Und Popmusik lebt ja auch irgendwo von Struktur.
Das stimmt.
Und einen Rahmen. Und
das stimmt. Ryan Tedder sagt ja immer, es gibt wie eine Equation.
Ja.
Wie bei Mathe. Und ich weiß nicht, er hat die nicht geshared mit der Welt. Weil es hat ja Tate McRae erzählt. Und sie hat es irgendwie, sie meinte, dass es gibt so ein Rezept für einen guten Popsong. Und die folgen dem immer, jede Session.
Ach, krass.
Und das macht mich verrückt. Weil für mich ist zum Beispiel, ich bin da ganz anders. Für mich ist, könnt ihr mir scheißegal, ich liebe euch, aber dass ihr das sagt, ist mir egal. Weil ihr seid ja auch nicht die Musikgötter. Aber für mich ist es so, es ist für mich nicht wie eine chemische Formel, wo du sagst, die Verse muss so sein und dann kommt die Topline und dann muss es und die arbeiten aber so.
Ja, also ich glaube, was halt schon wichtig ist, ist die wahre Emotion dahinter so. Und wenn ich jetzt irgendwie an ein Konzept oder sowas, also Konzept, das klingt auch irgendwie so technisch, aber
es ist ja auch einfach nur ein Vibe einfach.
Ja, oder ein Gedanke oder ein Blickwinkel, wo ich sag, das ist ja eine reale Emotion. Und wenn ich das jetzt nicht fühle und das nicht irgendwie nachempfinden kann, ist auch super schwer, in diese Formel dann den Inhalt zu bringen.
Ja.
Für mich ist es halt, macht es einfach so diese Kombi aus, was Persönliches und irgendwie was, irgendwie Check. Eine Struktur. Aber was auch immer du machst, mach's genauso weiter, weil ich liebe deine Danke. Musik und ich find's voll schön, Danke. Wie du dich auch mit deiner Mucke weiterentwickelst. Weil ich bin jedes Mal so, also ich bin auch immer so, mein Freund und ich, wir sitzen dann oft abends.
Nein!
Und ich so dein TikTok und ich war so, ey, die liefert einfach immer ab. Also es ist wirklich krass. Ich find's voll schön, das so zu verfolgen und auch natürlich deine Ästhetik ist voll krass. Aber ich bin
Danke.
So, wann ist der Moment, dass du einfach so richtig...
Nicht underrated bin? Dankeschön. Frage ich mich auch.
Ich finde, also es ist einfach richtig, richtig, richtig gut, was du machst.
Danke.
Und mach einfach genauso weiter. Ich bin richtig Fan, wirklich
Luftkuss.
Voll, nee, voll gut.
Danke.
Ja.
Voll cool. Okay, apropos Zusammenarbeiten.
Darf
so
ich dich noch was fragen?
Ja, stimmt. Du wolltest mich was fragen, ne?
Ja, ich habe eigentlich zwei
hau
Fragen.
Rein. Ja, okay.
Ich hatte eigentlich jetzt zum Thema Album noch eine Frage, weil es mich einfach interessiert hätte. Und zwar wollte ich dich fragen, welcher Song dir am besten gefallen hat.
Taube.
Ach, krass.
Sorry.
Ach, geil.
Also ich bin Taubengirlie. Ich hasse Tauben, über alles, hasse, aber die Melodien haben was mit mir gemacht.
Ey, ja. Voll schön.
Weil ich bin nicht so ein, vielleicht liegt es auch an meiner Mood momentan, kann auch sein, aber ich stehe nicht so doll auf so, also ich höre am wenigsten so Happy Songs und die hasse ja einfach, beziehungsweise rein produktionstechnisch, was gesagt wird, ist
ich
ja dann das.
Good vibes.
Genau, eben und es ist toll, aber irgendwie hat mich Taube...
Ach, schön.
Ja,
cool.
Würde ich sagen.
Dankeschön.
Würde ich sagen, gerne.
Ja, weil ich finde, es war nämlich so eine Nummer, die ist so richtig 50-50. Es gibt so Leute, die so sagen, voll krass. Und es gibt Leute, die sagen, nee, da ist gar nichts für mich. Und ich finde es voll krass, wie 50-50 bei diesem Song das ist. Und ich mag den aber auch voll gern. Und das war so ein Song, wo ich meinte, ey, der sticht zwar raus, aber
natürlich
wenn
ist
wir
es
den
wieder
jetzt rausbringen, dann wird der nie rauskommen. Und ich glaube, dass das sowohl inhaltlich als auch musikalisch ein wichtiger Song für mich sein kann.
Natürlich ist der, den ich am meisten mag, der am meisten raussticht.
Ja, aber geil.
Ja, aber deswegen, aber ich finde es geil, dass du den trotzdem reingepackt hast. Ja. Hätte ich ihn nie gehört. Hallo.
Kannst du mal ganz kurz erzählen, wie du dazu kamst, dass du beim Final Four gespielt hast? Das ist so geil. Ich schwöre dir, ich habe wie blöd versucht, zu deinem Ticket zu kommen. Da habe ich das gesehen. Ich war schon so, soll ich dir jetzt schreiben? Ich habe wirklich versucht, zu Tickets zu kommen. Und ich finde es so geil, dass du das machst. Und da wollte ich einfach, finde ich das grundsätzlich voll krass, wenn man so verschiedene Sparten einfach miteinander verbinden. Und ich finde es manchmal so schade, dass Sport und Musik nicht noch enger verbunden wird. Oder manchmal kommen wir fast so, wir sind so, jeder ist in seiner Welt unterwegs,
voll.
Aber man kann es viel geiler kombinieren. Und ich finde es so geil, dass du einfach beim Leute Final Four Basketball hat, dass sie einfach einen Auftritt und das ist richtig krass, weil ich liebe Basketball. Das ist so mein
du bist also Basketball-Fan?
Ja,
ich
gehe immer zu Alba.
Stopp, okay, krass, das ist crazy. Okay, ich liebe, dass du Basketball liebst, weil ich als ich 5 war, war ich 11 Jahre bei Alba beim Cheerleading.
Nein!
11 Jahre. Das heißt, wirklich? Ja, das heißt, also es war auch richtiger Leistungssport. Wir haben auch Meisterschaften und so. Aber
ja,
am Wochenende.
Das ist überall krass.
Genau, und am Wochenende haben wir bei Alba getanzt.
Nein!
In der Mercedes-Benz Arena.
Nein.
Und auch manchmal bei den Jugendspielen und so for fun. Und das heißt, ich muss ja Basketball gucken, um die richtigen Reaktionen zu machen als Cheerleader.
Ja, ja.
Weil, ne, Defense oder Timeout. Und fürs Timeout mussten wir direkt gucken, oh mein Gott, hat er gerade das Tee gemacht, du bist drauf. So.
Geil,
und meine Mutter liebt Basketball.
Geil.
Sie guckt jedes Spiel, was immer, egal, auch NBA, alles. Und sie kennt sich auch voll aus, sie ist auch Scout, also so for fun. Sie kriegt davon nichts.
Ist das lustig?
Ja, und wir sind einfach in dieser Basketballwelt, seit ich 5 bin. Wir haben 1000 Freunde, die spielen. Ihr Type sind auch nur Basketballspieler. aber deswegen, bei jedem Spiel und dann gab es dieses Final Four. Und meine Mutter studiert auch Wirtschaftspsychologie in regards to Sport und Basketball.
Krass.
Und deswegen meinten die, wir brauchen, weil es war ja die U18, was ich crazy fand, weil die alle so 2 Meter waren mit ihren 14. Ich war so, Bro, du bist 5-mal so groß wie ich, what the fuck? Das war geisteskrank. Und die meinten, wir brauchen so, es war ja dieses Adidas Youth Type Shit und die brauchten so eine Next Generation. Und die wollten jemand, der halt so auch jung ist und die Next Generation ist. Und dann meinte meine Mutter so, Digga, also hier ist eine Liste, die hat ihm wirklich ganz viele Künstler angesagt, die so jünger sind. Und ich war unter anderem auch da drin. Und dann meinten die so, eigentlich wollen wir wollen doch keine Live-Performance, aber wir hätten Bock, dass Faye trotzdem auftritt, weil wir haben noch nie eine Live-Performance gemacht. Die machen sowas nicht. Und auch als ich da war, war die so, we have no fucking clue. Ach, aber es war richtig cool.
Aber war das dann auch so eine Herausforderung so auf technischer Ebene?
Das ging sogar. Okay. Da war so, da waren auch so.
War das dann cool?
Es war cool. Ich fand's geil. Hammer. Und ich meine, das Publikum ist halt so irgendwelche Scouts und da, es war auch nicht voll da drin. Also, weil alle kamen ein bisschen zu spät zu dem Spiel, weil die noch drüben waren in der Arena. Wir waren ja in der Hall. Mhm. Und also, aber es war trotzdem cool, weil lauter so Youngster-Basketballspiele alle so geguckt haben.
Nee, aber ich finde, es ist voll der Flex. Ich fand's richtig krass und es ist voll, voll cool, dass du das gemacht hast.
Ja, ich liebe, dass du Basketball liebst.
Ja,
oh mein
wir müssen
Gott,
mal
wir müssen zu einem Spiel zusammen
ja,
mit
ich
meiner
bin
Mutter.
Ich bin fast immer da. Und ich finde, das ist ja bei uns auch so lustig. Das ist, glaube ich, die krasseste Sache, die uns so verbindet, weil es super selten ist. Wir beide sind so mit unseren Müttern.
Ja, stimmt, du auch.
Ja, ich bin voll dick mit meiner Mom. Und ich finde es auch immer so geil, dass ich dich so oft mit deiner Mom sehe. Ich finde es so schön, dass du sie auch so überall mitnimmst, weil das so einen emotional hohen Wert, glaube ich, für Eltern 100%. Hat, wenn man, also für die gibt, also ich glaube, für die ist nichts krasser auf der Welt, wie wenn Kinder zu ihnen stehen. Weil, keine Ahnung, als Teenager war man auch einfach so unnötig oft kacke und dann sind immer so Eltern sowieso cringe. Und ich muss sagen, für mich ist es voll schön, dass, also es ist ja umgekehrt genauso schön, dass man so krass unterstützt wird und dass sie sich so mitfreuen. Aber
das ist voll wichtig.
Find,
so ein Anker. Also Mütter auch in der Industry. Ich weiß nicht, bei dir ist es bestimmt auch so, dass sie einen so sehr supporten einfach und irgendwie einem diesen Halt geben, den. Deswegen bin ich auch nicht so fucked up im Kopf wegen dieser Frau. Ich hätte mehr fucked up sein können.
Ja,
aber
voll. Und ich muss auch sagen, man ist halt den ganzen Tag, ich habe so ein tolles Team. Aber all die Leute arbeiten ja in der Musikindustrie. Und für die ist das so natürlich, also ist ja auch irgendwo normal. Und so für meine Mom ist das alles nochmal auch krasser. Und die ist so, die freut sich dann so krass mit, wenn irgendwas klappt. Und ich finde es auch voll schön. Ich habe sie so voll bei allem eingeweiht. Sie weiß, was es bedeutet, wenn man von dem Streamingdienst ein Cover bekommt oder so. Und sie so, oh mein Gott, du hast Platz 4 auf der New Music Friday und so.
Aber das ist doch voll erfrischend, weil du, ich finde das manchmal das Excitement von Erfolgen in der Musikindustrie, weil jeder, der dauerhaft irgendeinen Erfolg hat, irgendein Placement in irgendeiner Playlist, egal was es ist, dass man so ein bisschen vergisst zu appreciaten oder auch die Leute, mit denen man arbeitet, weil es halt normal ist, ne? Aber wenn du so eine Mutter hast, wo es erfrischend ist, dass sie so, das so sieht und für sie ist es so, oh mein Gott, Radio und du bist so, ja, geil. Weil manchmal, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich davon auch beeinflussen lassen kann, wie hyped die Leute um einen rum sind über deine Erfolge. Und wenn du eine Mutter hast, die so hyped ist, ist man so, wait a minute, I ate. Loki? Geil.
Ja, erstens das und das Ding ist ja auch, wir sind ja auch so damit beschäftigt, immer an den Stellschrauben zu arbeiten, die gerade nicht funktionieren, dass es dann voll schwer ist zu sehen, was halt gerade funktioniert. Deswegen finde ich es halt voll schön, wenn man Family um sich hat, die einen supportet und dann so ist, ey, das ist so krass. Niemand von uns zu Hause hat das jemals geschafft.
Ja, und dann ist es so.
Stimmt, das ist voll der Flex.
Ja, so eine andere Perspektive, so wow. So, ich habe gerade dieses Festival gespielt oder ich habe gerade diese Person getroffen. Oder so. Ja. Weil man sich, ich finde, man wird ein bisschen zu comfortable. Das heißt nicht, dass man es nicht appreciated, aber.
Ja, voll. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch, also auch, ne, und deswegen versuche ich da meine Mom auch so gut es geht zu integrieren, weil ich das so krass schätze, dass ich so eine gute Beziehung zu ihr habe. Weil ich finde, man sieht einfach, wie selten es ist, dass man so eine gute Beziehung zu seinen Eltern hat. Weil das ist ja bei ganz viel.
100%.
Also vor allem, ich fand so rund um Weihnachten voll krass, als ich auf TikTok gegangen bin, wie viele Leute so ihre Erfahrungen teilen, wie schlimm es für sie ist, zu Hause zu sein.
Ja.
Und ey, ich habe da vollstes Verständnis dafür und es tut mir auch voll leid, wenn man das nicht experiencen darf. Aber dementsprechend möchte ich es unbedingt zu 100% auskosten, dass ich eine gute Beziehung habe. So, und jetzt nicht auf unnötig sagen, Mama,
ja, ist halt normal, so. Bro. Ich fand auch meine Mom nie cringe, weil ich war so, ey, voll toll, dass sie so engagiert ist. Ich fand das Gespräch mega schön. Ich freue mich auf dein Album. auf dein allererstes Album, genieß es. Ich glaube, es wird geil, auch live und so.
Ich freue mich so, das zu spielen. Danke auch für deine Zeit. Es war so schön, wieder mal zu hören, was bei dir so abgeht.
Ja,
und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens in 2 Jahren wieder.
Ich würde auch sagen, mindestens.
Und zwischendurch mal können wir mal einen Kaffee trinken gehen
mit unseren Müttern. Basketball. Gucken wir jetzt Basketball.
Ich stimme Basketball.
Oh mein Gott, Alba. Leute, ihr müsst jetzt alle Alba-Fans werden. Sorry.
Ja.
Das ist das einzig wahre Team.
Ja, so ist es.
Punkt.
Und die sind auch gerade richtig gut.
Ja, die haben gerade Chemnitz geschlagen.
Ja, ich war dort. Aber sie waren so gut, dass es schon wirklich langweilig war.
Wollte ich gerade sagen, der Punkteunterschied war viel zu weit. Ja. Aber egal. Okay.
Nerd Talk. Tschüss.
Bye, guys. Der Out Podcast ist eine Produktion von Podcast Network by Sony Music. Idee und Redaktion Sarah Heiß. Executive Producer Luisa Sperrer, Sarah Heiß, Lukas Barth und Sandra Pfeiffer. Audio und Video Jonathan Heffner, Lukas Barth und ich, Faye Montana. Und die Songs aus dem Podcast findet ihr auf der Out Playlist. Und alle, die mich beim Talken sehen wollen, finden Videos zum Podcast bei Snapchat und TikTok. Und nicht vergessen, Out überall zu folgen und zu abonnieren. Danke, bye!